Namaste und herzlich willkommen zum Podcast Faszination Freiheit. Schön, dass du wieder dabei bist und wie jede Woche haben wir heute wieder ein spannendes Thema mit wichtigen Tipps und Tricks, die auch dein Leben transformieren. Mein Name ist Thorsten Wittmann und ich bin internationaler Finanzautor, Speaker, Selfmade Multimillionär und Gründer einer der größten Geld-Communities im deutschsprachigen Raum. Und jetzt lass uns loslegen.
Ja, Kommentar zur Deutschlandwahl und Ausblick Finanzmärkte in 2025. Und ich freue mich heute auf ein sehr, sehr spannendes Interview und zwar mit Michael Moss. Und zwar erst, wenn du ihn noch nicht kennst, Börsen- und Finanzexperte, war unter anderem tätig für NTV, für ARD, CNBC, Bestsellerautor, Chefredakteur von MM News, einer der größten alternativen Wirtschaftsportale und Chef vom MM News Club. Ja, lieber Michael, schön, dass du heute mit dabei bist.
Ja, ich freue mich, dich aus Berlin begrüßen zu dürfen.
Ja, und wir haben heute ja einiges zu besprechen. Ich freue mich sehr auf dieses Interview. Ich würde gern starten mit dem aktuellen Thema. Wir hatten ja ganz aktuell die Wahl in Deutschland. Wie ist deine persönliche Meinung dazu? Wir haben ja gesehen, dass dieses Mal der rechte Flügel stärker geworden ist, aber auch der linke Flügel, wenn wir zum Beispiel Linke und Grüne zusammenrechnen. Wie interpretierst du das, was wir aktuell in Deutschland sehen politisch?
Also erstmal sind die Zukunftsaussichten unter dieser Kombination leider nicht so gut. Bin sehr gespannt, wie der Merz das schaffen wird. Aber die meisten Leute gehen ja davon aus, und dem schließe ich mich an, dass es irgendwie so weitergeht wie bisher, was die Migrationskrise angeht, was einige andere Dinge angeht, ja, dass es sogar noch verstärkt wird. Wir hatten ja jetzt das Thema, dass die Afghanen sogar per Flugzeug, per Jet nach Deutschland reingebracht wird, werden das, versteht ja überhaupt kein Mensch mehr, was da abgeht. Und ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Dann haben wir das große Thema Energie natürlich, völlig ungelöst, die Strompreise auf Rekord. Das bedeutet auch, dass die Industrie weiter abwandern wird. Und insgesamt macht sich so eine große Unzufriedenheit bereit, auch in der Bevölkerung, auch bei mir, so unter dem Motto, also irgendwie haben wir zwar eine neue Regierung, aber es wird sich irgendwie nichts ändern.
Kannst du dir vorstellen, dass die neue Regierung unter diesen Voraussetzungen, wenn wir uns anschauen, Merz hat bereits innerhalb von 24 Stunden bereits sein erstes Wahlversprechen gebrochen, und zwar, dass es keine Grenzkontrollen geben wird, dass er gesagt hat, das wird es nicht geben, wurde nie diskutiert, obwohl er es nachweislich gesagt hatte nach Aschaffenburg. Also kannst du dir vorstellen, dass diese neue Regierung 4 Jahre halten wird?
Nee. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und ich gehe davon aus, dass es spätestens nach 2 Jahren schon zerbrechen wird. Denn das Migrationsproblem ist ja fern davon, irgendwie gelöst zu werden. Wir werden bedauerlicherweise auch neue Anschläge erleben. Und hinzu kommt natürlich auch das ökonomische Thema. Mit Deutschland geht's bergab. Mit Deutschland ist es schon in den letzten 2 Jahren bergab gegangen. Wir haben also die längste Rezession seit der Nachkriegszeit. Das ist in den Medien natürlich nicht so richtig durchgekommen. Aber wir wissen ja, die Medien sind ja nur Sprachorgane der Regierung. Aber hier an der ökonomischen Front, an der Wirtschaftsfront zeichnet sich wirklich Dramatisches ab. Und da muss unbedingt gegengerudert werden. Die Leute, die Leistungsträger, die Unternehmen verlassen in Scharen das Land. Und das Einzige, was noch übrig bleibt, sind irgendwelche linksorientierten Neider aus der Politik, die denjenigen, die hier noch arbeiten, alles wegnehmen wollen. Also wie das funktioniert, weiß ich nicht. Wir sehen es ja auch gerade am Thema Linke, die ganz überraschend den Einzug in den Bundestag geschafft haben. Für mich also eine klare Konsequenz der Manipulation in den Medien. Wir haben die Linke im Herbst noch bei 2-3% gehabt. Da war völlig klar, dass sie überhaupt niemals Chancen haben würden, in den Bundestag einzuziehen. Und dann begann eine regelrechte Medienkampagne in Bezug auf die Linke, wo sie sehr, sehr positiv dargestellt wird. Ich bekomme ja hier abends immer praktisch eine Übersicht über das, was am nächsten Tag in den Zeitungen steht. Und da wurde fast jeden Tag irgendwie ein Linker zitiert mit irgendwelchen Themen, mit irgendwelchen Inhalten, ungefragt und so weiter, sodass da schon ganz klar erkennbar war, dass die Linken durch die Medien nach oben gerollt werden sollen, nach vorne gerollt werden sollen mit ihren total populistischen und unrealistischen Forderungen. Aber die Medien hinterfragen sowas natürlich nicht. Und gleichzeitig haben wir eine Gegenbewegung gesehen, und das hat Sarah Wagenknecht auch nach der Wahl zu Recht kritisiert, dass also das Ganze irgendwie was mit Manipulation zu tun hat, weil Sarah Wagenknecht war im Herbst noch ganz klar drin im Bundestag. Und dann begann eine Medienkampagne jeden Tag gegen Sarah Wagenknecht. Das habe ich also wirklich hier live mitverfolgt. Da war nicht ein Tag, wo im Spiegel oder irgendwo stand, wie schrecklich das alles ist und was die Frau denn tatsächlich will und so weiter. Sie wurde regelrecht diskreditiert und zugunsten der Linken nach unten, ja, in den Abwärtsstrudel gebracht. Medial. Das Resultat sehen wir jetzt. Wir haben jetzt die Linke im Bundestag und die BSW ist raus. Und was das Thema Manipulation in den Medien angeht, muss man ja auch ganz klar sagen, dass die AfD einen ganz starken, heftigen, unvorstellbaren Gegenwind in den Medien hatte. Also keinen Tag ohne ARD, Tagesschau heute, wo man hinguckt, wo diese Partei diskreditiert wurde, dämonisiert wurde, in irgendein rechtsradikales Spektrum gerückt wurde und man nicht auf das eingegangen ist, was die AfD wirklich will, die einzelnen Punkte, die ja wirklich alle sehr ja, hilfreich sind und sehr praktisch wären, wenn wir sie umsetzen würden. Also das ganze Wahlergebnis ist am Ende ein Ergebnis medialer Dauergehirnwäsche, Manipulation. Wenn die Medien objektiver auch mit dem Thema AfD umgehen würden, dann hätte die AfD ganz klar 30% gehabt, ja. Aber wenn du als normaler Mensch jeden Tag in der Zeitung liest und im Fernsehen hörst und siehst, dass die AfD der Teufel ist, dann können sich natürlich wenige Leute nur dort dem Eindruck widersetzen. Und die meisten wollen ja irgendwie zur Mehrheit gehören, wollen keine Probleme haben und wählen eben dann das, was ihnen medial vorgegeben wird. Prognose ist natürlich, wenn die Regierung so weitermacht wie bisher, und aktuell sieht es danach aus. Ich meine, das Parlament ist ja praktisch ein Kindergarten geworden, völlig irrationale Geschichten, die dort ablaufen, fernab von den Bedürfnissen der Bevölkerung, dass diese Koalition natürlich nicht halten wird und dann in der Zwischenzeit die AfD weiter stärker wird. Sie wird dadurch stärker. Die müssen gar nichts machen, die müssen nur abwarten.
Genau, ja. Meine Frage an dich persönlich. Deutschland wurde ja in einen desolaten Zustand übergeben, was man ja vor allem in der Wirtschaftssituation und auch beim Thema Immigration sieht. Ist das Ganze Absicht oder sind die Politiker einfach nur inkompetent? Wie siehst du das?
Ja, das ist die Frage, die ich auch auf meinem Kanal immer wieder erörtere. Und da kommst du natürlich auch schnell in die Verschwörungstheorie rein. Manchmal kann ich Menschen verstehen, formulieren wir es mal so, die der Meinung sind, das Ganze ist Absicht. Und ich meine, ich habe immer gesagt, wenn du eine Nation zerstören willst, was machst du dann? Dann machst du die Grenzen auf und schattest den Strom ab. Ja, Grenzen auf, Strom abschalten, genau das passiert. Dann die Sabotageakte, so kann man es ja nennen, dass man also bestehende Kraftwerke zerstört, Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke in Hamburg, fast neue Kraftwerke, das in Hamburg war ja, glaube ich, erst 5 Jahre alt oder so. Das ist doch wirklich ein Akt der Sabotage. Hier wird ja Volksvermögen vernichtet. Unter dem Applaus der Grünen, ja, die sagen also da in Hamburg, das sei ein großer Tag gewesen, wo die Schornsteine von diesem Kraftwerk gesprengt werden. Das ist doch wirklich medial unterstützte Sabotage. Ich meine, selbst wenn man an diesen ganzen Zirkus mit CO2 und diesem Wahnsinn glaubt, könnte man ja immerhin noch sagen, okay, wir erhalten dieses Kraftwerk. Es könnte ja mal sein, dass wir es irgendwann brauchen aus irgendeinem Grund. Denn Kohle haben wir ja zum Beispiel hier in Deutschland auch noch selbst, die wir da verbrennen könnten. Aber wenn der normale Mensch auf der Straße das sieht, ich meine, das ist doch klar, dass er sagt, das ist alles Absicht, ja. Oder wenn wir die Migrationsdebatte betrachten, da wird also kurz vor der Wahl, es gab ja wohl vorher schon diesen geheimen Afghanen-Shuttle, ja, wo sie Flugzeuge anmieten, um 30.000 Afghanen nach Deutschland zu holen. Das wurde medial überhaupt nicht berichtet. Wurde natürlich alles unter den Tisch gekehrt. Und da sollte eines dieser Shuttle kurz vor der Wahl ankommen. Da hatten sie natürlich Angst gehabt, dass das rauskommt vor der Wahl. Und dann hieß es dann ja, der Flieger wäre aus technischen Gründen nicht verfügbar. Und keine 2 Tage nach der Wahl bringen die hier unter Millionenkosten irgendwelche Afghanen rein, von denen sich in dem Flugzeug, das in Berlin ankam, waren 155 Leute drin. Und dann haben sie ja noch vorher gesagt, das seien alles Ortskräfte und die werden ja verfolgt und so weiter. Stellt sich raus, dass dort nur 5 Ortskräfte drin sind. In diesem Flugzeug 5 Ortskräfte. Der Rest war irgendwie Familienangehörige, Freunde, dieses, jenes. Ich meine, da frag ich mich, was geht in diesen Leuten, die sowas organisieren, ja? Und die letzten Anschläge sind nun nicht lange her und die nächsten werden bedauerlicherweise kommen. Was geht in diesen Leuten vor, das zu tun? Ich meine, das versteht doch kein Mensch mehr.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Also ich persönlich bin ja sehr überrascht, wie wenig das eigentlich die AfD an Stimmen bekommen hat. Ich möchte die AfD jetzt gar nicht werten, aber sie ist die einzige wirkliche Opposition, die dagegen hält und hat trotzdem nur circa 1/5 der Stimmen erhalten. Da merkt man, wie stark das auch dagegen gewettert wurde, weil ansonsten hätten wir ganz sicherlich ein anderes Ergebnis gesehen. Aber gut, kommen wir auf das Thema Geld und Finanzmärkte. Das heißt, wie soll man sich in 2025 positionieren? Also du bist ja jemand, der sich unglaublich intensiv damit beschäftigt. Ja, wie siehst du erstmal allgemein die Finanzmärkte in 2025? Was sind vielleicht deine persönlichen Favoriten? Worauf sollte man aufpassen und wo sind besondere Chancen?
Ja, also aufpassen muss man an der Börse, an den Finanzmärkten immer. Dazu habe ich ja auch meinen Aktienclub gegründet, den MM News Club. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Dort suchen wir die Sektoren und die Aktien aus, die eine große Zukunft haben, die sehr aussichtsreich sind. Und das ist uns auch gelungen. Ich erinnere hier, viele Leute kennen mich vielleicht noch nicht, dass wir im Club die Nvidia beispielsweise bei $10 empfohlen haben, beziehungsweise besprochen haben, dass wir ganz, ganz früh schon bei Amazon, bei Meta, bei Microsoft und so weiter, dass wir die erörtert haben und als aussichtsreich dargestellt haben. Alles Aktien, die sich also mindestens verdoppelt oder auch vermehrfacht haben. Das ist natürlich kein Freifahrtschein für die Zukunft. Man muss höllisch aufpassen. International, also Stockpicking ist das Gebot der Stunde. Die Märkte laufen nicht von selbst, sondern es sind immer einzelne Sektoren. Auf KI haben wir schon sehr, sehr früh gesetzt, künstliche Intelligenz. Ich bin der Meinung, dass wir hier immer noch am Anfang stehen, obwohl ja Nvidia beispielsweise extrem stark gelaufen ist. Wir stehen hier vor einer Zeitenwende. Also jeder, der ChatGPT ausprobiert hat und so weiter, weiß, dass es so ist. Und da wird noch viel, 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 viel mehr kommen. Und dazu brauchst du Rechenpower. Dazu brauchst du übrigens auch Energie. Ja, deshalb haben wir uns mal Energieaktien angeguckt. Das kannst du ja in Europa und Deutschland völlig vergessen. Insofern wird Deutschland und Europa auch den Anschluss verpassen. Jensen Huang von der Chef von Nvidia hat gesagt, dass künstliche Intelligenz die neue Industrie ist. Künstliche Intelligenz ist eine Art neue Industrie, die für die Welt extrem wichtig wird. Und ich meine, das schaffen wir hier gar nicht. Wo wird denn hier in Deutschland oder Europa irgendwas mit künstlicher Intelligenz rumgebastelt oder rumgeforscht? Wir beschäftigen uns mit woken Zeug, mit Gender, mit CO2 und Klimagedöns und so weiter. Aber auf das, worauf es ankommt, beschäftigen wir uns eben nicht. Und das ist KI. Kann also in Deutschland und in Europa gar nicht funktionieren, weil wir schon gar nicht die Energieversorgung haben. Also künstliche Intelligenz kannst du jedenfalls nicht mit Windmühlen betreiben. Das steht schon mal fest. Genauso wenig auch eben ein Wirtschaftsstandort. Denn noch nach aktuellen Zahlen ist Deutschland ja immerhin die zweitgrößte Wirtschaftsnation der Welt, Exportnation der Welt. Das muss man mal sich vorstellen. Die Chinesen sind gerade abgefallen. Das liegt aber währungsbedingt zusammen. Der chinesische Yuan hat sich etwas abgewertet. Dann kommen wir zurück zum Thema, also künstliche Intelligenz immer noch Thema an den Aktienmärkten und da muss man genau hinschauen, welche Aktien da aussichtsreich sind. Da gibt es immer wieder neue Sachen, aber auch in Deutschland gibt es einzelne Unternehmen, die hochinteressant sind, die vielleicht auch langweilig sind aus der Sicht der Anleger. Ich hatte immer wieder beispielsweise auf die gute alte Deutsche Telekom hingewiesen, die eine super Dividende zahlen und die vor allen Dingen auch die Stürme an den Börsen, die Crashs, die wir da manchmal haben, gut überstanden haben, sehr gut überstanden haben. Also Deutsche Telekom, da gibt es auch Kursziele jetzt von JP Morgan bis 43. Einfach ein hervorragend geführtes Unternehmen. Können wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Es gibt viele Gründe, die für die Deutsche Telekom sprechen. SAP haben wir bei 100 oder was empfohlen, 120, glaube ich. Die stehen jetzt bei 280. Wobei ich bei SAP ein bisschen vorsichtig wäre, weil die sprechen viel über künstliche Intelligenz, aber so richtig habe ich da bis jetzt noch nichts gesehen. Da ist im Moment eher Hoffnung als Realität. Und dann natürlich Rüstung, Rheinmetall. Das ist quasi die Nvidia der Rüstungskonzerne der Welt. Rheinmetall ist einer der besten Konzerne auf diesem Gebiet, die es gibt. Und so suchen wir also im Club, im MMUS Club, immer die Gewinneraktien aus den jeweiligen Sektoren raus. Wir machen also, das Geheimnis unseres Erfolgs besteht darin, dass wir nicht auf irgendwelche Penny-Stocks oder gucken oder irgendwelche Experimente machen, sondern immer auf Marktführer gehen, auf große Tanker auf dieser Welt, die sich natürlich langsam bewegen. Aber unser Ziel ist es ja, strategisch ein Vermögen aufzubauen, sprich also die Warren Buffett-Strategie ist gerade bei jungen Leuten leider nicht beliebt, weil die wollen ja 100% in 2 Tagen machen. Aber die Erfahrung hat halt gezeigt, dass man an der Börse eben nur mit langfristigen Strategien reich wird und auch ein Vermögen aufbauen kann. Und meine Aufgabe ist es eben auch, gerade die Jugend darauf hinzuweisen, hey, hör mal, du bist 20 Jahre, du hast jetzt hier noch 70 Jahre vor dir. Wenn du jetzt auf die richtigen Aktien setzt, brauchst du eigentlich nie wieder zu arbeiten. Das gilt auch für Bitcoin.
Genau, Krypto, da wollte ich jetzt fragen, die Frage, welcher Meme-Coin morgen dann 500% zulegt, werde ich mir jetzt von dem her sparen, sondern wie siehst du denn allgemein das Thema Krypto, Bitcoin? Wir haben aktuell ziemlich viel Angst auch in den Märkten, das ist ja häufig sehr, sehr nah beieinander, innerhalb von ein paar Tagen oder ein paar Wochen geht's von unglaublich positiv dann auch in Bärenmarkt beziehungsweise in ganz schlechte Stimmung. Wie siehst du Krypto allen voran, die großen Brummer wie Bitcoin, Ethereum und Co. in 2025?
Also ich bin sehr, sehr bullish für Bitcoin. Das habe ich immer schon gesagt, gleich am Anfang schon gesagt. Ich habe 2015, 16 die Devise ausgegeben, dass der Bitcoin auf 100.000 geht. Damals wurde ich ausgelacht. Jetzt ist es Realität. Wir waren damals 2015 etwa bei 1.000 Dollar. Und es ist also, hat sich dann in 10 Jahren etwa verhundertfacht. Und deshalb sage ich heute, dass der Bitcoin auf 1 Million geht innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahren. Also 1 Million, auch das nur eine Zwischenstation, weil der Bitcoin letzten Endes ja auch eine Funktion der Weltgeldmenge ist. Und die Weltgeldmenge beträgt aktuell 330 Billionen Dollar. Ich wiederhole, 330 Billionen Dollar. Und ich meine, die Eingeweihten wissen natürlich, es gibt ja gar kein Geld, es gibt nur Schulden. Also die Schulden sind auch 330 Billionen Dollar. Und wenn man also jetzt die Menge der Bitcoin, die es aktuell gibt, das sind ungefähr 20 Millionen, durch die Anzahl des Geldes in Dollar teilt, dann bist du also bei einem Bitcoin-Kurs von 16,5 Millionen. Was richtig gehört, 16,5 Millionen aktuell, ja. Ich gehe aber davon aus, dass die Hälfte der Bitcoins verloren ist. Ja, ich kenne viele Leute, die ihre Bitcoin leider vermasselt haben. Es gibt ja auch die Geschichte mit der Festplatte da irgendwo auf der Müllhalde. Und ich kenne viele Leute, die früher Bitcoin gemeint haben und dem hat man auch keine so große Wichtigkeit zugesprochen, so dass man dann ja die Bitcoin halt auf dem Computer hatte, aber eben der Computer dann weggeworfen wurde und so weiter.
Kenne ich auch.
Ich kenne Menschen, die haben 20 Bitcoin beispielsweise verloren, nur weil sie das Passwort verloren haben, haben sich hypnotisieren lassen, haben alles unternommen, um an das Passwort wieder ranzukommen. Keine Chance. So, also wenn wir also nur 10 Millionen Bitcoin haben auf der Welt, weil der Rest verloren gegangen ist, dann kommen wir dann auf einen Kurs von etwa 33 Millionen Dollar pro Bitcoin. Und der Bitcoin ist ja auch genial aufgestellt. Ich bin der Meinung, dass dieser Satoshi Nakamoto, heißt er, glaube ich, den Nobelpreis verdient hat, denn er hat eine Währung geschaffen, die 100 Millionen Stellen hinter dem Komma hat. 100 Millionen Stellen. Das heißt also damals, 2008, 2009, als er dieses System entwickelte, hat er schon Vorkehrungen getroffen, dass vor dem Komma zwar nicht viel stehen kann, aber der Wert sehr hoch ist und deshalb er dafür Sorge tragen muss, dass möglichst viele Nachkommastellen erhalten bleiben, damit man irgendwann vielleicht auch ein 100-Millionstel Bitcoin verschicken kann, Transaktionen machen kann und so weiter. Das zeigt also, dass diese Währung gut gerüstet ist für die Zukunft. Mit Trump und so weiter haben wir jetzt auch mehr grünes Licht bekommen. Also einziges Problem bei Krypto und Bitcoin ist ja, dass die Politik da irgendwie in die Quere kommt und auch die Notenbanken möglicherweise da Verbote wollen und so weiter. Scheint mir jetzt erstmal abgewendet. Und zusätzlich zu dieser Weltgeldmenge, also ein Äquivalent der Weltschuldenmenge, 330 Billionen Dollar, musst du ja wissen, dass wir hier eine Dynamik in der Schuldenmacherei auf der Welt haben. Wir hatten also vor 10 Jahren hatten wir 200 Billionen etwa, 200 Billionen, also wir wollen es jetzt nicht auf die Billionen exakt, aber ungefähr 200, jetzt haben wir 330. Das ist also eine Steigerung von mehr als 50%. Schauen wir also jetzt in die Zukunft, werden wir nicht 330 Billionen in den nächsten 10 Jahren haben, sondern wahrscheinlich 550, das ist so meine Schätzung, ja. Aber die Bitcoins, die bleiben konstant. Die Bitcoin kannst du nicht vermehren. Das heißt also, dann haben wir da, also können wir da eigentlich noch mehr vor das Korb schreiben, was dann in Dollar oder Euro ein Bitcoin wert ist. Die Euphorie sollte nicht zu hoch gesteckt sein, weil ich meine, wir haben ja hier auch Inflation. 1 Million hört sich jetzt im Moment noch sehr, sehr gut an. In 10 Jahren ist 1 Million irgendwie schon mal, also mindestens 30-40% weniger wert als heute. Das muss man auch bei der Berechnung in Betracht ziehen. Aber auf jeden Fall, wenn du dein Geld retten willst, ist Bitcoin eine gute Sache. Und ich sage immer, jeder auf der Welt sollte einen haben.
Wenn wir dann ja rechnen, also auch, das heißt, wir haben Inflation noch zukünftig. Ja, man sollte das auch berücksichtigen, dass 1 Million dann nicht mehr so sein wird. Aber vor allem auch bei den herkömmlichen Geldwerten, die werden ja massiver entwertet. Und da ist man ja richtig im Minus, während man ja mit alternativen Anlageklassen ja noch die Möglichkeit hat, es wirklich mehr als auszugleichen. Und eine der wenigen Möglichkeiten vielleicht dort draußen. Vielleicht noch ein paar Worte zu Gold und Silber. Werden die zukünftig der Inflationsschutz sein? Und dass man sein Geldvermögen erhalten bzw. auch ausbauen kann in solchen Zeiten? Also wie siehst du Gold und Silber?
Also Gold und Silber ist meines Erachtens auch eine Kryptowährung. Es ist anonym. Du kannst es irgendwo kaufen, du kannst es schön verstecken. Und das hat auch den Vorteil, dass du keine Wallet brauchst. Denn für viele Leute ist natürlich dieses Kryptogedöns auch irgendwie schwierig. Und wenn du dein Passwort noch vergisst, dann ist das Zeug eh weg. Ich habe ein schönes Buch geschrieben über Gold vor mehr als 10 Jahren. Das war auch ein Bestseller. Und daraus geht hervor, dass Gold seit 6000 Jahren Geld ist. Seit 6000 Jahren. Und damit kann man sagen, dass Gold schon mal eine sehr, sehr gute Vergangenheit hat, die Bitcoin ja nicht hat. Und möglicherweise auch in Zukunft funktionieren sollte. Wir leben aber in einer Zeit, wo die Jugend, insbesondere die Neulinge, die an die Börse und an die Finanzmärkte kommen, eher mit Krypto rumdaddeln, mit irgendwelchen Altcoins und versuchen eben die 300% in 4 Tagen zu machen, bis sie irgendwann feststellen, dass das doch nicht funktioniert. Aber meine, diese Erfahrung muss halt jeder selbst machen. Also wenn ich das den Leuten sage, komme ich mir so vor wie so ein alter Opa, der es besser weiß. Also ich meine, jeder muss seine Trading-Erfahrung machen. Und ich denke, dass eine Unze Gold, die man ja so im Laden kaufen kann, oder auch Silber, eine unglaublich gute Zukunft hat. Wir hatten ja im letzten Jahr im Club, im Börsenclub bei mir, im Aktienclub, die Marke 3000 Dollar ausgegeben fürs Kursziel Gold. Da haben sie auch wieder alle gelacht. Und das haben wir ja fast erreicht. Ich gehe davon aus, dass Gold auch weiter steigen wird. Also unser nächstes Kursziel bei Gold ist 10.000 Dollar für eine Unze. Man muss ja auch Visionen haben. Da sagen die Leute auch wieder, das ist doch viel zu hoch. Also das ist völliger Quatsch. Ich halte Gold für und auch Silber für ganz extrem unterbewertet, ja. Und das sage ich auch den Leuten immer in unserem Aktienclub. Wir gehen doch in die Dinge rein, wo gar keiner so richtig erstmal drauf guckt. Und das war und ist, war vor allen Dingen, früher haben noch weniger drauf geguckt, ist Gold. Und wenn du also bestimmte Indikatoren zu Rate ziehst, wer jetzt in den Goldpreis dann nach oben getrieben hat, dann sind es ja gar nicht mal die Anleger. Das siehst du nämlich über die ETF-Zuflüsse, ja, die ETFs bei Gold. Da ist praktisch gar nichts reingeflossen, sondern der Kurs, die Kurssteigerung bei Gold, die wir hatten, ist ausschließlich durch Zentralbankkäufe erfolgt. Und das muss man wissen. Insofern ist da noch sehr viel Raum nach oben. Und auch hier gilt, die 10.000 Dollar Marke für eine Unze Gold ist ebenfalls auch nur eine Durchgangsstation. Wir müssen uns ja auch darüber im Klaren sein, dass das Finanzsystem immer wieder mit neuen Krisen aufpoppt, hervorkommt und so weiter. Ich bin der Meinung, die nächste Bankenkrise ist programmiert. Bei den hohen Zinsen, die wir haben, geht gar nicht anders. Die Banken sind alle unter Wasser und werden nur mit Bilanztricks am Leben gehalten. Die Bundesbank hat ja vor kurzem ihre Bilanz veröffentlicht. 20 Milliarden Euro Verlust. Warum? Weil die Kredite, die sie haben, abgewertet werden mussten. Die Kredite, die sie hatten, damals da für 1%, für 0,5% oder gar 0%, all das, was in vor 3 Jahren ausgegeben wurde, musste jetzt entsprechend abgewertet werden. Und das ist eigentlich auch das, was die Banken machen müssten. Aber man hat ihnen halt die Freiheit gegeben, es nicht zu tun und die Kredite, die sie rausgegeben haben, 1:1 zu bewerten und sie nicht abzuwerten. Und deshalb leben die Banken noch. Aber wenn wir so sehen, Silicon Valley oder so, es gibt ja immer mal wieder eine Bank, die dann doch pleite geht. Wenn es dann zum Bankrun kommt und die Leute ihr Geld wollen, was wir nicht hoffen, aber was ja auch nicht ausgeschlossen ist, dann müssen die Banken ja ihre Assets verkaufen. Und dann stellen sie eben fest, dass sie weniger wert sind, als es in der Bilanz eingebucht ist. Und dann ist die Knete weg. Und dann geht die Bank pleite. Und man muss bei Silicon Valley Bank ja sehen, dass, die ist ja im letzten Jahr pleite gegangen, da in Kalifornien, dass die ja noch nicht mal irgendwelche riskanten Kredite im Buch hatten, was ja viele Banken hier haben, mit Häuserkrediten, Unternehmenskrediten und so weiter. Und dann, wenn eine Rezession kommt, dann fallen die ja sowieso aus. Sondern die hatten ja nur Bundesanleihen, Staatsanleihen im Depot. Und diese sind abgewertet worden, hat irgendwie ein kluger Mensch nochmal ausgerechnet und hat gesagt, ja, die haben ja gar kein Geld mehr, weil die Anleihen, die sie gekauft haben, um 30% gefallen sind. Und dann gab es einen Bankrun und die Bank war pleite.
Genau, Bankpleiten, Crash. Mich würde mal deine Meinung interessieren. Es wird schon von unterschiedlichen, mal mehr Crash-Propheten, auch mal weniger, auch darüber gesprochen, dass das ganze System eigentlich mal zusammenbrechen muss. Ist jetzt nicht passiert. Wie siehst du das? Muss das System früher oder später in sich zusammenbrechen oder können wir das Ganze noch sehr langfristig auch so weiterführen und dieser Balanceakt da draußen, dass der gut funktioniert mit all den Verschuldungen und Co., auch mit Bankenunsicherheit, aber irgendwie geht's ja trotzdem immer weiter.
Ja, also es gibt Leute, die sind der Meinung, dass jetzt je alles zusammenbricht. Gott behüte, also ich meine, dann sterben ja Milliarden von Menschen, weil die ganzen Lieferketten zusammenbrechen und so weiter. Gibt's nichts mehr zu essen und im Supermarkt, der ist dann leer. Ich gehe davon aus, dass schon also systembedingt Krisen jederzeit möglich sind, auch über Nacht kommen können. Da haben wir aber dann die Notenbanken, die eben dann entsprechend Geld drucken werden, um die Krise zu überbrücken. Und das wird dann zu einer höheren Inflation führen, die dann eben von normalen Bürger dann wird die Zeche eben dann vom normalen Bürger bezahlt. Weil wir leben ja im Land der finanziellen Analphabeten. Die Leute wissen ja gar nicht, wie die Konsequenzen sind und so weiter, auch was das Schuldenmachen der Staaten angeht und so weiter, dass sie am Ende das alles selbst bezahlen, das erzählt die SPD und die Linken natürlich den Leuten nicht. Aber jederzeit ist eine Krise möglich und die wird meines Erachtens dann den Faktor 10 der Banken- und Finanzkrise haben, die wir im Jahr 2008 und 2009 erlebt haben. Und um das System dann zu retten, also beim letzten Mal brauchten wir ja da irgendwie 700 bis 800 Milliarden Dollar, was vor 15 Jahren auch viel Geld war, gehe ich davon aus, dass wir jetzt pro Wirtschaftseinheit, also USA, EU, Eurozone und so weiter, China, Japan, 10 Billionen Dollar brauchen, um das System zu retten. Und wenn das gedruckt wird, dann hast du natürlich eine ganz extreme Inflation, vielleicht auch eine Hyperinflation im Nachgang. Das ist meines Erachtens nicht auszuschließen. Deshalb ist jeder gut beraten, wenn er da Vorsorge trifft und in Bitcoin oder Gold oder Silber oder sonst was investiert, meines Erachtens. Ich gehe davon aus, dass diese Krisen nicht ausgeschlossen werden können. Und sie sind natürlich eine Funktion, das wissen die meisten Menschen nicht, auch die Banker wissen es nicht, eine Funktion der hohen Zinsen. Weil die Zinsen so hoch sind, sind die Banken unter Wasser. Das ist das Einzige, was du wissen musst. Und die Zinsen wurden damals extra nach unten manipuliert, um das System zu retten. Aus irgendeinem Grund sind sie aber jetzt wieder nach oben gegangen, in den USA und auch in der Eurozone. Und wenn die das nicht ändern, dann kommt es hier irgendwann zu einem ganz großen Knall. Also die Notenbanken stehen eigentlich vor dem Dilemma, Pest oder Cholera. Ja, wir haben Inflation, aber sie müssen mit den Zinsen eben doch runter, trotz Inflation, um das System zu stabilisieren. Wenn sie das nicht tun, kommt es zu einem großen Knall und zu einer Finanzkatastrophe ungeahnten Ausmaßes mit riesigen Ripple-Effekten, Domino-Effekten, die ich mir jetzt gar nicht ausmalen will. Aber ich gehe davon aus, dass die Zinsen all along jetzt doch fallen. Das sieht man auch so ein bisschen in den USA. Es gibt einen langfristigen Zinstrend im Geldsystem, dass Zinsen eben nach unten gehen müssen, weil die Schulden immer größer werden und der Schuldner Zinsen sonst nicht mehr zahlen kann. Das heißt also, das Geheimnis des Geldsystems ist, dass es sinkende Zinsen geben muss, um das System zu erhalten. Das ist das Einzige, was man wissen sollte. Und wir haben im Club auch da öfter schon drüber gesprochen, dass es vielleicht eine historisch einmalige Chance sein könnte, etwas zu tun, was ich sonst niemals tun würde, nämlich US-Staatsanleihen, 10-jährige, für 4,5% zu kaufen. Du kriegst dann 4,5% Zinsen pro Jahr. Und da ich davon ausgehe, dass die Zinsen fallen werden, ich erinnere daran, dass die 10-jährigen dort auch schon mal bei 0,5 waren, dann hast du dann auf dem Bond, also auf der Anleihe, riesige Gewinne. Mit jedem Tick, der Zins runtergeht, steigt der Bond im Wert. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, also am Ende kriegst du ja wieder 1:1 ausgezahlt. Aber ich gehe davon aus, dass das eine gute Investition ist, ziemlich sicher. Und dass man da vielleicht einen Teil seines Geldes mal reinstecken könnte.
Wunderbar. Also ich bedanke mich schon mal, bevor wir noch in die letzte Frage hineingehen, schon mal für dieses spannende Interview. Auch MM News und den MM News Club werden wir auch verlinken unterhalb von dem Video, wer sich informieren möchte. Und vielleicht auch nochmal zusammenfassend, also Edelmetalle, interessante Aussichten deiner Ansicht nach, über Aktien, Stockpicking, das heißt da schauen, aber ebenfalls Potenzial und Krypto haben wir auch bereits gesprochen. Jetzt waren wir ein bisschen bei Zinssätzen und von den großen vier fehlt noch der Immobilienbereich. Und da würde mich jetzt interessieren, wie ist deine Meinung, weil viele Leute sind ja auch von unseren Zuschauern im deutschsprachigen Raum auch in deutschen Immobilien investiert oder vielleicht von Österreich. Gut, Schweiz muss man ein bisschen separieren von dem Thema EU, aber wie siehst du den Immobilienbereich? Würdest du hier investieren? Bist du selber da investiert? Und siehst du das als eine spannende Geldanlage im aktuellen Umfeld?
Also ich meine, ich habe natürlich auch ein paar Immobilien gekauft, früher, vor über 25 Jahren. Ich kann eigentlich keinen Menschen aktuell raten, Immobilien zu kaufen. Du weißt nicht, was der Staat macht. Dem Staat wird irgendwie allerlong das Geld ausgehen und er wird sich dann an den Immobilienbesitzern, wird sich bei den Immobilienbesitzern holen. Also er holt es sich ja immer da, wo sich die Leute am wenigsten wehren können. Der Immobilienbesitzer gilt ja irgendwie als reich und so. Da kann man ja ruhig rangehen. Also über die Grundsteuer beispielsweise, die ist ja gerade erhöht worden. Oder über, es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass es einen Lastenausgleich gibt. Ja, einen Ausgleich. Ich meine, wir machen ja öfter, oder ich mache auch öfter Videos zu Enteignung und so weiter. Sie nennen es natürlich nicht Enteignung, liebe Leute. Sie nennen es Ausgleich. Sie nennen es Abgabe. Sie nennen es Steuer und so weiter. Und sie vergreifen sich an denjenigen, die sich am wenigsten wehren können. Und das sind die Immobilienbesitzer. Der Aktieninvestor, der Investor, der irgendwie in Krypto oder Gold ist, der kann ins Ausland gehen und kann seine Sachen auch gut verstecken, wenn er will. Das will ich jetzt nicht raten, aber wäre ja möglich. Aber der Immobilienbesitzer, der ist bei der nächsten Krise derjenige, der völlig verarscht wird. Also sagen wir es jetzt mal offen. Ich habe das also wirklich auch recherchiert, ob eine Vermögensabgabe möglich ist. Und es ist sogar so, dass der wissenschaftliche Dienst des Bundestages herausgefunden hat, dass diese Abgaben möglich sind, wenn eine Notlage existiert. Wenn eine Notlage existiert. Das hat die Katrin Göring-Eckardt für uns herausgefunden. Die will ja auch ans Geld der Leute ran. Die hat es in Auftrag gegeben. Und dann sagte der Bundestag, wir wissen ja, wir sind doch hier in der Notlage. Das kann ja zum Beispiel die Ukraine-Geschichte sein oder auch das Klima. Also eine Notlage kannst du immer deklarieren und dann nimmst du den Leuten das Geld ab. Und da musst du höllisch auf der Hut sein, höllisch. Und da sind die Immobilienbesitzer die, die als Erste dran sind. Ich meine, auch was die Immobilien, die Erwerbssteuer, die Immobilienerwerbssteuer angeht. Ich habe gerade einen Freund von mir was gekauft bei Berlin, der zahlt 6,25% an den Staat. Das ist doch unmoralisch viel, ja? 6,25% Grunderwerbssteuer. Dann 6% für den Immobilienmakler ist hier so üblich. Dann hast du 2% Notarkosten und sagen wir mal noch ein paar Softkosten, sodass du, wenn du hier eine Immobilie erwirbst, 15% schon mal los bist, nur für Softkosten. Das heißt, das Ding muss 15% steigen. Das ist eigentlich ein schlechter Spread, würde man an der Börse sagen. Also wenn du an der Börse eine Aktie kaufst, hast du nicht 15% in der Regel. Ich glaube, wenn man eine selbstgenutzte Immobilie hat, ist das vielleicht gar nicht schlecht, ja. Also bevor du gar nichts hast, kaufst du die Hütte, in der du wohnst. Aber Immobilien als Investment in einer Eurozone und in einem Deutschland, das sich ganz klar in Richtung grün-links-sozialistisch, Planwirtschaft und was weiß ich was entwickelt. Und wir verfolgen es doch mit eigenen Augen. Wir lesen es doch in den Medien. Es ist ja nicht so, dass es verheimlicht wird. Sie wollen an dein Geld. Irgendwie mit Notlage, mit irgendwelchen Tricks und was egal was. Da ist Immobilien, glaube ich, würde ich keinem raten, im Moment größere Summen einzugehen. Es sei denn, du hast eine selbstgenutzte Immobilie, ist es ja praktisch wie auch wie ein Sparplan für dich. Ja, dann zahlst du nicht die Miete, sondern zahlst die Zinsen ab, die Schulden ab und dann ist es dann wie ein Sparplan und mit 50 gehört dir die Hütte dann. Das ist was anderes. Aber ansonsten würde ich von Immobilien die Finger davon lassen.
Ja, und da vielleicht einfach noch so ergänzend dazu, was auch gut passt. Wenn jetzt ja wir mal einfach mal wieder 200 Milliarden Sondervermögen, was nichts anderes sind, ja, als Sonderschulden reingepumpt werden, dann Wiederaufbau Ukraine, kann ich mir schon vorstellen, was dort geplant sein wird. Also es ist im Prinzip eine große Politikverarsche. Die meisten hinterfragen es nicht. Irgendjemand muss diese ganze Zeche irgendwann zahlen. Ja, und dann ist die Frage, wie könnte es auch wie in der Vergangenheit vielleicht wieder gemacht werden. Und denke ich, hast du ein paar schöne Beispiele genannt. Ja, vielen Dank für das spannende Interview. Weiterführende Links gerne unterhalb von dem Video. Und ja, gerne bis zum nächsten Mal. Danke, Michael Moos.
Ich danke, dass ich dabei sein durfte.
Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcast dalassen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wittmann.